Zeit Camping, dein Podcast rund ums Campen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Inside Camping. Mir gegenüber virtuell sitzt mal wieder der liebe Marc von der Bergprise.
Guten Tag, der Marc, das reimt sich. Hallo Philipp, grüß dich.
Hi, servus. Ist es eigentlich richtig ausgesprochen, Marc von der Bergprise, oder wie moderiert man dich geschickt an?
Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Also ich kürze selber gerne die Brise ab, also die Bergprise. Es ist ja eine Brise, also der Berg und die Brise. Eigentlich ist es dann die Bergprise, oder?
Ich weiß es nicht. Also da der Berg vor der Prise steht, müsste es die Bergprise sein, aber das ist ja ein YouTube-Kanal.
Ja,
vielleicht
ja.
Sagt man Marc von dem YouTube-Kanal Bergprise.
Dann keine müsste man Ahnung. Theoretisch sogar den kompletten Namen, der ist ja Bergprise Camping. Wobei, oh, das ist ja auch mega kompliziert. Ich hatte ja damals, dann haue ich das jetzt gleich mal raus, pass auf. Ich hatte ja, also ursprünglich hieß der Kanal ja, fangen wir mal da vorne an, ursprünglich hieß der Kanal mal anders. So.
Wie hieß der denn mal?
Das darf ich nicht sagen.
Gab es da rechtliche Probleme?
Da gab es ein paar rechtliche Probleme von einem großen deutschen Automobilhersteller, der heute viele andere Probleme hat.
VW. So.
Und da gab es tatsächlich ein paar Probleme und deshalb ist der Name geändert worden. Und Bergprise war so ein bisschen aus der Vergangenheit, weil die Caro kam ja, also wir kommen ja beide aus der gleichen Ecke, aber als wir irgendwie so zusammengefunden haben, da kam die Caro, da wohnte die Caro gerade in Leer, Ostfriesland, und ich in Bayern.
Verstehe.
Ja, und wir waren uns irgendwie immer so unsicher, wo ist eigentlich die schönere Ecke, in den Bergen oder oben bei der Brise. Und da kam die Bergprise her und das war tatsächlich zu der Zeit Caros Landschaftsfoto-Instagram-Kanal. Und aus der Not raus, weil ja dieser andere Name plötzlich nicht mehr ging, habe ich gesagt, komm, er will jetzt hier lange rummachen, wir nehmen die Bergprise. So, und deshalb ist die Bergprise geworden. Das Camping hinten dran gehangen, weil ich dachte, das wäre für Google total toll, weil dann weiß jeder, es ist Camping.
Mhm.
Ja. Außerdem war der bergprise.de war damals noch nicht frei, heute jedoch schon. Und jetzt würde ich mich gerne in Bergprise umbenennen und das Camping weglassen, aber du weißt ja, wie das ist mit den Namen.
Ja, und was war das Ergebnis eures Battles, wo es jetzt schöner ist, im Norden oder im Süden, also in den Bergen oder in der friesischen Luft?
Ja, das kann man so gar nicht ganz beantworten. Ich glaube, es hat tatsächlich beides was für sich. Also je nachdem, wo wir gerade sind, haben wir immer so ein bisschen Sehnsucht nach dem anderen und deshalb freue ich mich besonders, morgen Richtung Norddeutschland aufzubrechen. Denn da geht es tatsächlich nach Ostfriesland.
Aber du bist doch in Norddeutschland, bist du doch öfter unterwegs, oder?
Ja, schon. Alleine schon, weil meine Eltern da ja sind, nach wie vor in Niedersachsen. Und habe tatsächlich auch Kunden da oben in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Und von daher bin ich da schon häufig, ja.
Also ich muss sagen, mir gefällt beides gut, muss ich sagen. Also beides finde ich unfassbar schön. Aber mir gefällt der Süden ein Stückchen besser. Also irgendwie, ich finde das Hügelige, also dieses Bergige, also gerade wenn du so ins Allgäu gehst oder halt auch in die Alpen, das hat schon irgendwie was, muss ich sagen. Ich bin da natürlich auch aufgewachsen. Also ich bin selber im Odenwald aufgewachsen, wo viel Hügel auch waren, sage ich jetzt mal. Aber das fand ich mal ganz interessant, wenn ich dann in den Norden fahre, das wirkt so ungewohnt, als ob ich das irgendwie jahrelang nicht gesehen hätte, dass da halt einfach gar keine Berge sind.
Und jetzt ist ja dann auch noch die Frage, was ist denn eigentlich Norden? Ne? Also für viele geht das ja erst so über Schleswig-Holstein los, also ab Dänemark, Norwegen, Schweden oder sogar Finnland, sowas. Ne?
Das ja, wir haben ja schon gesagt, dass Aldi die Grenze eigentlich zieht.
Ja,
also
stimmt.
Aldi Nord und Aldi Süd und ab da, wo die Aldi Nords anfangen, das ist der Norden.
Das ist Norddeutschland, okay.
Genau.
Ja, dann bin ich auf jeden Fall ein waschechter Norddeutscher.
Sehr
das
gut.
Ist nämlich ganz lustig, ich komme ja eigentlich aus der Region da oben, Niedersachsen, Hameln, Hannover, so die Ecke. Und das war mir damals überhaupt nicht bewusst, dass ich Norddeutscher bin. Aber von hier aus sieht das natürlich so aus. Und als ich dann irgendwann nach Bayern gekommen bin, ist mir aufgefallen, dass viele Bayern glauben, Hannover wäre eine Küstenstadt, mehr oder weniger.
Ja, das ist witzig, ja.
Ja, mir war das überhaupt nicht klar. Und dann haben die Leute auch noch gesagt, ich hätte einen Hamburger Dialekt. So, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Ich habe gar keinen.
Ja, das hätte ich jetzt auch so salopp gesagt, ja. Also auch so aus dem Unwissen heraus.
Ach, ja. Okay.
Weil du das auch nicht unterscheidest als Süddeutscher. Also du unterscheidest halt nicht zwischen die Leute, die zwischen Hannover und Hamburg wohnen, wie der Dialekt da anders ist.
Nee, stimmt. Wobei der Hannoveraner behauptet ja, er spricht Oxford-Deutsch, also das quasi das reinste Deutsch überhaupt, hat dann aber einen eigenen Dialekt noch erfunden. Also die sagen ja immer, sie haben... sie stolpern über einen Spitzenstein. So, das ist Hannöversch gewissermaßen.
Ach so.
Ja, ja.
Ja, okay. Ja, ganz interessanterweise, also nicht interessanterweise, aber die Bayern, die kennen ja eh nichts anderes außer Bayern. Also es gibt ja Bayern und Rest von Deutschland sozusagen.
Ja. Ja,
also
genau.
Das ist ja sehr, da informiert man sich vielleicht nicht so arg, ähnlich wie die USA zum Beispiel, da habe ich letztens ein Interview gesehen, da hat eine gesagt, die Deutschen haben gegen die Nazis gekämpft im Zweiten Weltkrieg, das fand ich auch sehr interessant.
Okay.
Warte. Aber gut, ich wollte mal fragen, so was geht so in der Branche, was kriegst du gerade so mit, ich habe News mitgebracht.
Da bin ich sehr gespannt. Ich kriege nämlich sehr, sehr wenig mit. Das Einzige, wo ich gerade drüber gestolpert bin, ist so eine Sache, dass offensichtlich die ersten chinesischen Firmen, und jetzt komme ich nicht mit diesem langweiligen, diese eine China-Firma, wie heißen die, Dedel oder was?
Der Dedel, ja.
Ja, der wird ja wahnsinnig gehypt, ne? Und am Ende des Tages stellen sie dir ein Carbon-Wohnmobil für 450.000 Euro hin oder sowas.
We will see, aber den Vertrieb hat ja La Marca Mobility übernommen.
Ja, die sind hier um die Ecke übrigens. Kommen ja aus Landsberg. Krass. Und das ist tatsächlich hier um die Ecke. Also für mich zu La Marca sind das so, ich würde mal sagen, 10 Minuten mit dem Auto, 20 mit dem Fahrrad. Da könnte ich jederzeit hinfahren und ich sage dir ehrlich, da habe ich noch nichts gesehen, was so aussieht, als käme es aus Fernost.
Ja, das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz spruchreif. Mhm. Und was ich natürlich auch ich hoffe, ich trete hier jetzt niemandem auf den Schlips, ja, aber es gibt viele Hersteller in der Branche, aber die gehören jetzt nicht unbedingt zu den, ich sag mal, zu den beständigsten oder qualitativ saubersten, was auch immer.
Ja.
Also die machen jetzt zumindest nicht den Eindruck, als ob das eine hochwertige, saubere Marke ist. Ich will da jetzt aber auch niemandem was unterstellen. Vielleicht bin ich auch einfach nur voreingenommen.
Ja, die haben ja sehr viele Marken da. Also die sagen ja selber auch, sie wären der Wohnmobil, also ich will da jetzt auch irgendwie gar nicht, aber da wird auf jeden Fall sehr groß aufgetragen, wie viele Marken man hat. Und jetzt eine der neuen Marken soll jetzt dann wohl Dettel werden. Und ja, wir sind gespannt. Ich glaube, ich halte das für schlau, sehr früh
das
da dabei zu sein, um diesen Hype mitzunehmen. Ne? Also das finde ich tatsächlich sehr, sehr schlau, das zu machen. Ob sich die nun so durchsetzen werden. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge Dinge, die zu klären sind. Alleine schon diese ganzen Transportthemen. Aber weshalb wir da drauf gekommen sind, es gibt wohl die ersten chinesischen Hersteller von Fahrzeugen, die jetzt an Wohnmobilderivaten von Elektrofahrzeugen arbeiten. Und da gibt es wohl was von Kia, die sind wohl sehr aktiv da gerade.
Mhm.
Die haben ja auf der IAA Nutzfahrzeuge so ein neues Grundfahrzeug vorgestellt für Urban Transportation, also quasi kleiner, mittlerer Transportverkehr. Und darauf bauen die jetzt auch wohl ein Wohnmobil, wie es aussieht.
Mhm.
Da gab es zumindest jetzt mal so die ersten Bilder, darüber bin ich gestolpert. Ansonsten kriege ich von der Branche gerade gar nicht so viel mit. Ich habe so das Gefühl, die sind alle ein bisschen eingepennt, nachdem jetzt der Caravan-Salon war und laben sich immer noch am Kater oder so.
Ein bisschen ist das schon so. Der September war irgendwie wie so eine Drogenrauschparty. Also es war irgendwie so wild, was da alles abgelaufen ist, was da auch ging, was da auch herstellerseitig gemacht wurde. Und jetzt sind so die ersten Themen erledigt. Jetzt überlässt man den Handel mal wieder so für sich. So, ja, wir haben ja jetzt erstmal hier Ruhe.
Wir haben ja geliefert, so, ne?
Ja, genau, aber ich traue dem Frieden noch nicht so ganz. Also es sind jetzt schon wieder so ein paar Ereignisse und wenn du jetzt auch ans Verkaufen denkst für die nächsten Monate, also gerade für Januar, für Februar und so, das sieht es jetzt auch noch nicht so krass rosig aus. Also
Woran liegt es? Fehlende Bestellung oder fehlende Lieferung?
Ja, da fehlen auch einfach die Aufträge letztendlich, ja. Also ja, okay. Die Bestellungen. Also ich bin mal gespannt, ob das jetzt einfach so weiterläuft und der Markt sich jetzt wieder beruhigt und wieder normal verläuft oder ob da nochmal gewisse Dinge notwendig sind. Das ist aber irgendwie gerade noch nicht so ganz absehbar, finde ich. Also das ist jetzt gerade auch sehr früh in der Phase. Wir machen auf jeden Fall eine große Aktion zum Black Friday zum Beispiel.
Oh.
Aber jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja.
Okay, das wird sehr, sehr spannend. Ich sage ja nur, also um mal den einen großen oder den größten Reisemobil-YouTube-Kanal zu zitieren, die Wohnmobilpreise sind im freien Fall. Aber wenn es nach ihm geht, schon seit Monaten übrigens und kontinuierlich. Aber ja, also die Frage stellt sich tatsächlich. Ich hatte so das Gefühl, dass zur Messe gerade die Hersteller jetzt nochmal ordentlich einen draufhauen und sagen, jawohl, der Boom hält nach wie vor an. Und das war ja auch so die Pressemeldungen, die da immer kamen, so von der, die kriege ich ja alle von jetzt hier von der Messe, von verschiedenen Herstellern. Das war schon immer, nee, wir sind immer noch in der Boomphase. Und also wer ein Wohnmobil haben will, der muss sich jetzt auch wirklich beeilen, sonst gibt es keine mehr.
Ja, das war aber, glaube ich, auch ein Statement von der Messe, was einfach nicht gestimmt hat. Also,
ja,
dass wir in der Boomphase sind. Natürlich haben wir viel verkauft, aber du kannst es ja nicht damit vergleichen, wenn du die halt alle. Also jetzt salopp gesagt, wenn du die alle unter Einkaufspreis rausschmeißt, dann ist es ja nicht, kann man da ja nicht vom Boom sprechen, sondern es war einfach nur eine Unterstützung und vielleicht auch zeitweise temporär, vielleicht ist es jetzt auch erstmal wieder ein bisschen ruhiger. Wir haben es auf jeden Fall, beobachten es auf jeden Fall sehr stetig.
Und wie sieht so die Liefersituation aus? Also da munkelt man ja auch, ne? Da gibt es ja so, durch die Foren gehen so Sachen wie, wow, hier, da werden keine Sprinter mehr geliefert und so. Wie sieht das aus?
Nee, hab ich jetzt eigentlich nicht so das Gefühl, also
du siehst das ja, die fahren ja bei dir vorm Büro vorbei quasi,
wenn sie liefern. Ja, unsere MLT, unsere Grand Canyon S, die werden an den Kunden ausgeliefert, die stehen auch nicht lange bei uns, also das passiert schon. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht bei anderen oder vielleicht ist da auch was und ich krieg's nicht mit, keine Ahnung, aber ich habe jetzt davon noch nichts gehört und auch noch nichts gespürt, sagen wir es mal so.
Okay.
Aber was passiert ist, Big News, zwei Großvermieter sind insolvent gegangen und zwar die Firma Camper Boys, also Off.
Nein.
Und die Firma, wie heißt sie nochmal? Roadfans, genau.
Oh.
Die sind beide insolvent und es spült jetzt, glaube ich, oder es sind jetzt, glaube ich, so um die 1600 Fahrzeuge, die das betrifft.
Die jetzt alle auf den Markt kommen.
Ja, und ich habe auch mal reingeguckt, was das für Fahrzeuge sind. Also ich habe natürlich auch gleich mal Nachforschungen angestellt. Sind das vielleicht auch Erwin-Hümer-Gruppenfahrzeuge, könnten die vielleicht auch uns betreffen oder ist da vielleicht auch was Interessantes für uns dabei? Und das sind hauptsächlich so Kasten, also kleine Urban Camper, sage ich jetzt mal. Okay. Im VW-Bereich gibt es ein paar, von Knaus gibt es so ein paar kleine Vans, also so diese Halbwohnmobile im Prinzip. Von LMC ist gerade bei Roadfans da relativ viel. Und bei Camper Boys ist es, glaube ich, mehr diese VW-Geschichte. Und dann ist noch Moveo irgendwie drin mit Reisemobilen. Ein paar Kleinigkeiten, also so am Rande, vielleicht mal ein Detlefs oder so, aber nicht viel, gar nichts eigentlich fast. Aber im Großteil so von diesen Marken. Tatsächlich diese Marken, die jetzt auch diese Vermietstrategie generell halt sehr stark gefahren sind. Da gehört Knaus, glaube ich, auch dazu, die mit den Großvermietern halt viel gemacht haben.
Die haben viel aber auch mit Roadsurfer gemacht, ne?
Genau. Und Roadsurfer munkelt man so, die würden wohl durchkommen. Also man sagt, die trifft es als letztes oder die schaffen das irgendwie. Und der Rest ist gerade wirklich sehr crazy, was da abgeht. Also das ist halt jetzt nur das, was ich berichten kann. Ist halt auch mega scheiße für Kunden, die dort ihre Kaution geparkt haben.
Ja, klar.
Da wird jetzt Gläubigerliste und so weiter gemacht, aber es ist halt mega scheiße, wenn du da halt...
Ja, oder Gutscheine, ne? Die Gutscheine gekauft haben auch und
sowas. Ja, genau. Irgendwie sowas. Alles irgendwie nicht so geil.
Aber lass mal, also Off heißen die ja, das sind genau. Die früheren Camper Boys, glaube ich, gewesen. Genau, ne? Die genau, haben sich genau. Ja umbenannt, weil Camper Boys war dann irgendwie im Zuge der Diversifikation. Camper Boys, Girls und Diverse. Ne? War zu lang.
Du meinst die Diversität, oder?
Ja.
die Diversifikation.
Das ist total
Das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes.
Ich glaube auch. Also ich glaube, Camper Boys, Girls und Diverse war einfach zu lang. Deshalb haben sie sich dann Off genannt. Das war dann, na gut, der Name ist Programm in dem Fall, ne?
Tja, genau. Die sind jetzt Off.
So, und die anderen, die heißen, wie heißen die? Camper?
Nee, Roadfans.
Ach, Roadfans.
Genau, Roadfans. Die wurden...
Die hatten noch gar nicht auf dem Schirm.
Ja, die hatten auch so ein Konzept, was ich nicht so ganz durchdrungen habe. Die haben auch... Also im Prinzip haben die so Vermietstationen mit Händlern aufgebaut und die hatten teilweise auch eigene Werkstätten, haben sich da auch irgendwie dran beteiligt und mir hat man gesagt, dass das Konzept von Roadfans gar nicht so schlecht gewesen sei, aber die hatten jetzt ein Problem mit der Liquidität. Aber das ist auch irgendwo, wenn du es so betrachtest, ja, so krass, wie die Hersteller das in letzter Zeit subventioniert haben, also die Neufahrzeuge. Da ist ja gebrauchzeitig, war es ja wirklich ruhig. Und dann hast du da so einen Vermieter, den hast du damals halt für einen Schweinepreis eingekauft, weil du Lieferverzögerungen hattest.
Richtig.
Hast du den dann noch, zwei, drei Saisons laufen lassen. Und dann kamen jetzt sozusagen die Vermarktungsprobleme kommen jetzt dazu. Von den Autos, die haben wahrscheinlich ein, zwei Langsteher auch gehabt. Und haben sich da wahrscheinlich dann einfach, sind dann wohl zahlungsunfähig geworden.
Zumal das ja auch, also wenn du dir das mal anguckst, was da an gebundenem Kapital rumsteht. Also wenn du bei Roadsurfer und Co., also ich kenne es jetzt von Roadsurfer und nein, ich sag's nochmal, die sind nicht betroffen, aber trotzdem, also offensichtlich, und trotzdem ist es so, wenn du da vorbeifährst und mal siehst, was da an Autos auf dem Hof steht. Und, so, und wenn du dann mal bei eBay Kleinanzeigen suchst nach Roadsurfer, dann findest du die auch. Die haben bei Kleinanzeigen auch einen Account und da sind auch immer sehr, sehr, sehr viele Fahrzeuge drin. Also wundern tut es mich nicht und da sieht man auch, also ich weiß vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder sowas, da hatte die Caro das mal so ein bisschen beobachtet, weil wir sind ja alte VW-Bus-Kinder und die hatte immer gedacht, so Mensch, vielleicht doch nochmal einen VW-Bus rauslassen.
Ja, ja.
Und der Trend geht ja zum Zweitcamper und kannst dich erinnern, wir haben ja auch schon mal über den Urban gesprochen und da gab es ja auch schon mal ein Angebot und so.
Ja, genau, genau.
Ja, ja. So, und dann hatte die auch immer geguckt und hatte auch unter anderem eben bei Roadsurfer mal geguckt, was die so an Gebrauchtfahrzeugen haben. Und das ist dann schon so, dass die eine ganze Menge Autos da drin haben und die quasi jeden Monat purzeln da die Preise, bis sie dann endlich raus sind.
Krass, ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr hartes Geschäft. Ich meine, früher war das ja, ne? Vor ein paar Jahren, da konntest du die Dinger einkaufen. Die haben ja sicherlich keinen Listenpreis bezahlt. Dann hast du die ein Jahr lang in der Vermietflotte gehabt und hast die wahrscheinlich zum gleichen Preis wieder losgekriegt. Das ist natürlich ein tolles Geschäft.
Ja, aber du merkst jetzt halt auch, ne, dass es halt auch endlich ist, wenn du halt, also das Problem war halt, also alle Firmen, so wie ich es mitbekommen habe, alle diese Startups, die in der Vermietung tätig waren, die haben kein Gewinn erwirtschaftet. Durch Venture Capital finanziert, also für die Leute, denen das vielleicht nicht sagt, das ist halt einfach durch Investoren finanziertes Geld sozusagen. Man macht da ja immer so Finanzierungsrunden und dann holt man sich das, sammelt man sich das Geld ein und kann dann sozusagen das Unternehmen skalieren. Und das ist ja auch der Ziel von Startups, sich erstmal hoch zu skalieren. Der Gewinn ist nicht das Wichtigste, sag ich mal. Und dann, wenn man hochskaliert ist, dann soll es richtig Cash regnen, so nach dem Motto, ne?
Und, genau, und da kommt es natürlich dann auch auf die Venture-Kapitalgeber an, wie viel Geduld haben die und wie lange gucken die sich das an, weil zum Spaß machen die das auch nicht. Die wollen natürlich auch irgendwann ihr Geld zurück und am liebsten auch 1, 2, 3, 12% Zinsen.
So sieht's aus. Und Roadsurfer hat richtig, also wir reden jetzt von Roadsurfer, da ist ja noch nichts, aber von den anderen, die haben natürlich richtig skaliert, Standorte aufgemacht, Fahrzeuge eingekauft. Also so schnell kann ein Unternehmen strukturell gar nicht wachsen, dass da nicht ein Haufen Effizienz und Effektivität verloren geht auf dem Weg. Das geht gar nicht. Also wenn du da mal tiefer drin bist in dieser Branche, dass du dann gleich das Personal und alles so weit aufgebaut hast, dass du dann sofort Geld verdienst. Da wurde ja alles Mögliche entstanden, wenn du so ein Hochwachstum hast. Und dann kommst du in so eine konjunkturelle Phase rein und kommst dann auch mit Leuten rein, die das Geschäft vielleicht erst seit 2 oder 3 Jahren machen, im besten Fall. Und das siehst du dann natürlich, du verlierst dann halt viel, du hast viel Effizienzverlust durch die Größe einfach. Und dann kommt sozusagen dieser Moment, wo du halt diese Dinger wieder vermarkten musst. Du hast die ganze Zeit günstige Preise in der Vermietung gehabt, das heißt auch nicht so viel eingenommen wie vielleicht andere, also dein Ertrag war nicht so stark. Du hast die Fahrzeuge vielleicht zwar günstig eingekauft, aber aus Gründen des Wachstums hast du vielleicht auch manchmal ein Auge zugedrückt bei dem einen oder anderen Hersteller und hast da gesagt, okay, komm, ich brauche die Autos, damit ich halt diese Strategie halt fahren kann. Und jetzt kam halt der Markt sozusagen dazwischen und hat halt gesagt, hier, Neufahrzeuge, Händler, das sind eigentlich diejenigen, die wir unterstützen möchten. Also zumindest haben das manche Hersteller so gemacht. Und da müssen wir jetzt gucken, dass diese Bestände halt rausgehen. Tja.
Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich? Also wenn wir mal gucken, Off-Track und beziehungsweise Camper Boys, Off-Track heißen sie ja, hießen sie dann ja. Und die anderen Kollegen, da sind ja wahrscheinlich jetzt eine ganze Menge Autos, die jetzt alle auf den Markt wollen.
Ne? Off-Track ist was anderes, glaube ich.
Off-Track ist off jetzt, einfach, ne?
Ja, bevor wir da jetzt Firma Off-Track, das sind doch diese Umbauten.
Ja, stimmt. Oh Gott.
Deswegen, ich wollte es nur...
Zack, nächste Klage am Hals.
Ja, nee, ich wollte es nur klarstellen, nicht, dass jetzt die Firma Off-Track das sich anhört und sich denkt, was labern die da für einen Scheiß.
Habe ich bei denen nicht gerade noch was bestellt für meinen Camper?
Ja, du hast mir die auch mal empfohlen. Also, ja, genau. Was heißt empfohlen, aber halt mal gesagt, dass die ganz cool sind.
Stimmt, das ist tatsächlich eine Hamburger Manufaktur und die machen ziemlich coole Sachen, muss man sagen.
Also... Nochmal ein Disclaimer an alle, Off ist was anderes als Off-Track.
Die Firma Off-Track ihren modernen Namen, so sieht's doch aus.
Ja, die Firma Off-Track wird sich jetzt wahrscheinlich freuen, dass so viel Anfragen reinkommen.
Die wundern sich jetzt wahrscheinlich, genau, bei denen geht's jetzt hoch. Ja, genau, super.
Ja.
Aber jetzt nochmal zu den beiden Insolvenzkandidaten, das bedeutet ja jetzt, dass eine ganze Menge Fahrzeuge jetzt auf den Markt rollen, ne?
Gebrauchtfahrzeuge, ja. Also ich bin echt mal gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Aber ja.
Aber ich meine, hör mal, du vermietest ja selber auch, ne?
Ja.
Also jetzt ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil du hast natürlich eigentlich ursächlich ein Interesse daran, deine Neufahrzeuge zu verkaufen.
Ja.
Aber du vermarktest ja auch Vermietfahrzeuge ab, wenn die gelaufen sind, ne?
Ja, ja.
Kann man so ein Fahrzeug guten Gewissens kaufen? Und oder worauf muss ich achten, wenn ich das mache? Also spare ich da eigentlich so wahnsinnig viel im Moment, wenn ich einen Gebrauchten kaufe aus der Vermietung?
Das kommt drauf an.
Und in was für Zustand sind die?
Es kommt drauf an, von welchem Hersteller. Wir haben zum Beispiel Detlefs und Sunlight-Fahrzeuge bei uns auf dem Hof, die wirklich attraktiv sind, auch aus der Vermietung. Da haben wir auch Da unterstützt natürlich auch der Hersteller, weil er natürlich auch sagt, ja klar, wenn ihr jetzt Gebrauchte von uns habt und wir ballern die Neufahrzeuge raus, also das ist ja linke Tasche, rechte Tasche, also dann gucken die, okay, da wir halt mit McRent zusammenarbeiten, dass man da dann schaut, okay, wie kann ich unterstützen, dass diese Fahrzeuge, dass diese Bestände sich reduzieren. Und es gibt aber auch manche Hersteller, wo das halt nicht passiert und dann hast du teilweise Autos da stehen, die sind neu tatsächlich günstiger als gebraucht. Und ja, das ist dann natürlich schon anstrengend auf jeden Fall.
Das heißt, wenn man jetzt bei dir auf dem Hof steht zum Beispiel, hast du aktuell Fahrzeuge aus der Vermietung da, die abvermarktet werden?
Ja, ich habe tatsächlich gerade einige da und die sind auch größtenteils sehr attraktiv. Es sind vielleicht die ein oder anderen dabei, wo man sagt, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen kannst du da schon nochmal einen kleinen Schnapper machen. Ich meine, das sind auch Fahrzeuge, die waren halt auch eine Saison lang in der Vermietung, manche sogar zwei.
Was heißt denn das, so eine Saison in Vermietung? Was haben die an Kilometer drauf und an Nächten?
An Nächten, das ist schwierig zu sagen. An Nächten vielleicht so um die 100, wenn es hochkommt. Okay. Vielleicht ein bisschen weniger. und an Kilometern so zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 20 und 30 oder 40. Also so ein Campervan wird prinzipiell immer weiter weg bewegt oder halt auch öfter gebucht, sage ich mal. Da machst du halt mehr Strecke in kurzer Zeit und ein großes Wohnmobil fährst du meistens auf dem Campingplatz und wieder zurück. Und wenn du da 20, 30 Mieten hast, wo einer mal 1000 Kilometer fährt, dann kommst du halt auch auf deine, auf deine 20.000. Ist total unterschiedlich. Und ja, die sind bei uns, bei McRent auf jeden Fall, in einem relativ guten Zustand verglichen mit anderen Vermietern. Ich bin in Australien, bin ich mit Star Rental oder wie das heißt, oder Star Car, irgendwie sowas. Nee, Star Car war es nicht, aber irgendwas mit Star. Eine Wohnmobilvermietung, die mit Mercedes Sprintern arbeitet und das waren alles so 7, 8 Jahre alte Dinger, wo halt auch alles geklappert hat und alles total runtergekommen war. Okay. Aber es hat natürlich gereicht für australische Verhältnisse. Das kannst du bei uns nicht bringen. Das geht gar nicht.
Das ist ganz interessant. Das
will der Kunde nicht.
Ja, genau. Du sagst, das kannst du in Australien machen, bei uns aber nicht. Sind die Kunden so anders hier in Deutschland?
Ja, scheinbar schon, ne? In Australien buchen halt viele, die sagen halt, okay, ich will jetzt halt einfach mal Australien umkurven. Mhm. Und tatsächlich, wenn du zu viert bist und dir so ein Wohnmobil buchst, dann ist es auch gar nicht so teuer. Also dann sparst du dir halt auch dieses Thema Hostel und Hotel, weil das ist in Australien scheinbar extremst überfüllt. Also du findest da scheinbar gar kein Hostel und nichts. Und ja, so 20-Jährige, den kannst du sowas halt zumuten. Wenn du natürlich Ende 50, Anfang 60 bist und halt einen guten, schönen, entspannten Urlaub mit deiner Familie haben möchtest und dann fällt da halt irgendwie, was weiß ich, was aus oder geht irgendwas kaputt oder die Heizung oder was weiß ich.
Ja, da hätte ich ja Bock drauf.
Also das ist halt, ich glaube einfach, da kannst du es machen und ich denke auch, natürlich liegt es auch ein bisschen an der Mentalität. Aber da hast du auch so Straßen, ich glaube, da bringt nicht mal ein neues Fahrzeug irgendwie so viel Benefit.
Also ich weiß tatsächlich, eine Freundin von mir ist Surferin oder Kitesurferin und die ist regelmäßig über den Winter in Australien und geil. Die nimmt sich tatsächlich immer irgend so eine Billokarre dann von einem Vermieter.
Ja, genau. Und
guckt da in der Gegend rum, pennt dann am Strand. Ja, Surfer halt, ne?
Ja, eben, das kann man auch machen, ne? Dann ist ja nichts. Du hast ja da auch immer so, du kannst ja auch jeden Tag an den Strand gehen, dann gibt es da so Public Shower und so Zeug, da kannst du ja alles machen.
Ja, ja,
haben wir ja auch gemacht. Ja, ist total entspannt.
Eieieiei. Ich sehe schon, da ist wieder so ein bisschen Bewegung im Markt plötzlich, ne? Ist das so ein Trend gerade, dass viele jetzt gerade böse über die Klinge springen? Oder weil man hörte ja jetzt auch schon von dem einen oder anderen Händler, dass es da zu Ende gegangen ist.
Die Befürchtung habe ich ja. Ein großer Händler war ja dieses Thema Camperbase.
Ja.
Ja, das kann tatsächlich passieren, dass da der ein oder andere noch über die Klinge springt. Also ich bin da gerade sehr, sehr gespannt. Also wir haben auf jeden Fall Ambitionen, richtig Gas zu geben mit unserer Firma in beiden Betrieben. Und wir haben auch, ich sag mal, das Fleisch, um das zu tun. Aber trotzdem ist es natürlich doof, wenn da einer unmittelbar neben dir kaputt geht für den kurzfristigen Moment, weil da natürlich dann Fahrzeuge auf den Markt gespült werden, die vielleicht den Preis halt kaputt machen oder halt niedrig setzen. Also wir sind da eigentlich bisher eher der Profiteur gewesen von solchen Sachen, weil man dann auch günstige Fahrzeuge auch irgendwo mal kaufen konnte. Also das heißt, da kannst du dich zum Beispiel auch bei uns mal rumstöbern. Da gibt es sehr, sehr spannende Angebote nach wie vor. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich auch immer wieder ein Risiko für alle, wenn da einer um dich herum halt kaputt geht. Umgekehrt muss man auch sagen, dass halt jetzt das wieder zu so einer Marktbereinigung kommt. Also es hat ja wirklich Hinz und Kunst diese Branche angezogen. Ja. Weil das halt alles so in den Medien war, dann ist da jeder eingestiegen, wie blöd, unter anderem auch viele Autohäuser, genau. Haben dann plötzlich gemerkt, oh, das ist ja doch gar nicht so simpel. Du hast hohe Kapital, du brauchst sehr viel Kapital, die Fahrzeuge stehen halt sehr lange im Vergleich zu Autos. Dann diese ganzen Aufbauarbeiten, die Garantie ist jetzt nicht so, dass du da dein Teil innerhalb von 3 Tagen bekommst, sondern das dauert halt manchmal auch 4 oder 5 Wochen und alle anderen kommen vielleicht nach einer Woche, dann musst du das auch alles irgendwie koordinieren, dass das miteinander funktioniert. Also es sind halt alles so Sachen, die das Geschäft jetzt nicht unbedingt einfach machen. Und in der guten Zeit, da konnte jeder was verkaufen, der irgendwie einen Handelsplatz hatte und Fahrzeuge dahinstellen konnte.
Ja, das war einfach.
Genau, und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie ist die Werkstatt organisiert, wie ist die Personalstruktur, wie ist das Marketing, wie ist der Vertrieb, wie ist die Kundenstruktur, wie bekannt ist der Handelsbetrieb, ja, lauter so Themen. Also jetzt kommt es sehr stark darauf an, wie du deine Arbeit die letzten Jahre gemacht hast und in dem Moment auch machst.
Bin da sehr gespannt. Wie kann ich mich denn als Kunde da schützen eigentlich? Hast du da irgendeine Faustformel, irgendwas? Woran kann ich das erkennen? Also wenn ich jetzt ein Auto bestellen möchte, kaufen möchte?
Ja, ich mach da noch ein Video drüber, beziehungsweise das habe ich schon gemacht. Aber okay. Es ist ganz schwer. Also es gibt manche, die behaupten, es gibt so einen Kreditreform-Sticker oder so eine Bestätigung, dass dieses Unternehmen irgendwie stabil ist. Aber die Kreditreform ist auch nicht so ganz safe und auch nicht so ganz, diejenigen, die diesen Sticker haben, behaupten natürlich, dass das alles safe ist. Aber es gibt halt auch ganz viele, die haben das nicht, weil sie halt mit der Kreditreform nicht wirklich zusammenarbeiten wollen. Also es ist sehr schwierig. Es gibt so Themen wie Bankbürgschaften, aber das ist im Prinzip so eine Bankbürgschaft für die Anzahlung. Das macht man aber auch eher ungern, weil natürlich dann die Konten des Händlers halt auch belastet sind. Also im Prinzip ist es wie so eine Kreditkartenreservierung, dass du dann halt sagst, okay, der Kunde hat diese 15.000 anbezahlt, die sind zwar auf deinem Konto, aber er hat ein Anrecht darauf, die zu kriegen, wenn du ihm das Auto nicht lieferst oder irgendwie sowas. Also die sind dann geblockt sozusagen.
Okay, okay.
Und das hilft halt dem Händler dann in dem Moment auch nicht unbedingt weiter, wenn er seine Liquidität verbessern möchte. Naja. Wenn dann natürlich jetzt alle Anzahlungen geblockt werden würden. Da gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der dann sagt, nee, das machen wir nicht.
Klar.
Aber sonst finde ich es halt immer wichtig, so ein bisschen auf ein paar Signale im Verkaufsgespräch zu achten. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein günstiges Fahrzeug hast und der Händler sagt dir, das ist auch schon vorgekommen, ja, wir wollen das Auto jetzt nur verkaufen, Hauptsache wir kriegen wieder Geld oder haben wieder Liquidität. Das ist halt sowas, da würde ich halt sehr stark davon abraten, bei so einem Händler zu kaufen, weil es kann zwar sein, dass der dir das Auto wirklich verkaufen will und auch an dich ausliefern möchte, aber wer sagt, dass der in dieser Zeit nicht schon insolvenz gegangen ist oder gerade nur noch Negativguthaben irgendwie gerade hin und her schiebt und das gerade nur so eine Verschiebung ist von dem Problem, ja, und dann kann es halt wirklich passieren, dass du dann eine Anzahlung tätigst und dann sagt er, oh, ja, ups. Zweites Thema, was ich sehr wichtig finde, ist Bestandsware. Also es finde ich ganz, ganz wichtig, wenn du das Auto siehst und wenn du weißt, es existiert, dann ist halt, da kann halt auch in dieser Spanne nicht so viel schief gehen. Ja, in 2 Wochen geht halt, oder in 4 Wochen, je nachdem wie lange der Händler braucht zum Ausliefern, geht halt lange noch nicht so viel schief wie in 6 Monaten. Ja, das heißt, wenn du eine Neubestellung tätigst, du machst die Anzahlung für eine Neubestellung in 6 Monaten, da ist die Wahrscheinlichkeit halt ziemlich hoch, dass der Händler in der Zeit halt abschmiert. Nicht sehr hoch, ja, das ist jetzt auch Quatsch, aber höher, um einiges höher als in einem Monat zum Beispiel. Und dann würde ich auch immer ein bisschen auf die Firmenstruktur schauen. Also wir versuchen immer sehr viel mit Langfristigkeit und Nachhaltigkeit zu argumentieren. Uns gibt es jetzt halt schon sehr lange Und ich bin auch sehr aktiv und frei und sehr offen auf YouTube. Damit will ich halt auch immer sehr viel Transparenz geben, sehr viel Vertrauen auch gegenüber unserem Betrieb. Ich kenne auch einige Händlerkollegen, die auch schon sehr lange am Markt sind. Selbst wenn die dann mal nicht so gute Zahlen haben, dann schmeißt es die auch nicht gleich um. Und ja, das ist halt dann auch ein bisschen das Bauchgefühl, wo man mit dem Kunde reingeht. Aber alles in allem kann es auch passieren, dass Scheiße läuft. Und vielleicht hast du auf alle Signale irgendwie richtig geachtet.
Ja, das kann passieren. Ne? Dann, ja.
Also ich sage halt immer, Inhaber geführt, kenne ich jetzt wenige Betriebe, wenn sie nicht schon vorher irgendwie rumgekraxelt haben, wo es dann nicht lief. Also diese Investorengesellschaften oder wenn da irgendjemand aufgekauft wurde oder sonst was, ist jetzt halt nicht unbedingt ein Zeichen von Stabilität. Also das hat man uns damals auch vorgeworfen oder das waren auch oft so Themen, ja, ihr wurdet ja gerade erst frisch übernommen und wer sagt mir nicht, dass das jetzt auch dann nicht funktionieren würde und so. Okay. Aber das haben wir mit den Kunden auch hinbekommen, haben dann auch gute Agreements zusammengefunden, wo wir halt sagen, damit können wir leben und damit kann der Kunde leben und auch ein bisschen Vertrauen gegeben. Das waren halt so ein paar Themen, wo wir halt bisschen drauf eingegangen sind.
Ach, spannend.
Auf jeden Fall.
Ja, da ist ja dann doch wieder einiges geboten hier.
Ja, tatsächlich. Ich habe sehr, sehr viel jetzt geredet von der Branche.
Das, ja, aber spannend auf jeden Fall. Ne?
Ja, ich bin tatsächlich auch mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe natürlich für alle Kunden, dass ihr euch einen guten Händler rausgesucht habt oder auch einen guten Vermieter, was auch immer. Wo ihr halt auch das Bauchgefühl habt, hey, das ist eine nachhaltige Geschichte. Es geht ja auch um den Service, ja, wenn du jetzt diesen Handelsplatz da gekauft hast, ein Fahrzeug, und du bist da eigentlich immer zum Service hin. Das kommt ja noch dazu, dann musst du ja auch noch jemand Neues suchen, der dir dein Wohnmobil repariert oder
ja, klar.
Musst dich da halt auch nach einem Händler ausfindig machen. Und wenn du da als Fremder halt hinkommst, ticken da halt manche so, dass du da halt dann keine, kriegst du dann halt eben eine andere Behandlung.
Das habe ich auch schon häufig gehört, dieses nicht hier gekauft, leider gerade keine Termine frei, ne?
Ja, genau, genau. Das ist gerade nicht so schön. Also generell auch die komplette Servicestruktur ist total am Überlaufen.
Ui, ui, ui.
Ja, ja.
Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle lieber hier mal einen Break und freuen uns nächstes Mal wieder auf bessere Nachrichten, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, ganz schön traurig, aber wie gesagt, ja. Wenn man an die richtigen gerät, dann kannst du aus dieser Zeit richtig Profit schlagen, auch als Kunde. Das heißt, da sind bei manchen Händlern, da würde ich uns jetzt dazu zählen, sind halt ein paar spannende Angebote, die da halt aus dieser Situation gerade versuchen, das Beste zu machen, die auch nach vorne gehen, wo man auch sagen kann, da steckt einiges dahinter, dass das jetzt halt ein safes Investment ist. Und da kann es dann auch für den Kunde richtig Spaß machen aktuell. Ja, wir wollen ja alle keine Corona-Zeiten zurück, wo es allen gut ging, also allen Händlern ging es gut. Man hat sich um die Anzahlung keine Sorgen machen müssen, ja, aber die Autos waren halt auch schweineteuer, das ist ja auch richtig. Doof. Von daher.
Nee, manchmal ist so ein Gewitter ja auch ganz gut für eine Bereinigung der Luft, ne? Deshalb.
So sieht's aus. Okay, Marc.
Ja, spannend. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, oder?
Ja, bis zur nächsten Woche. Vielen Dank für deine Zeit und ja, du hast mich heute sehr viel reden lassen. Ich hoffe, das nächste Mal drehen wir das wieder um.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich bin ja nächste Woche tatsächlich hier, sind ja Herbstferien in Bayern, bin mit meiner Tochter unterwegs. Die macht nächste Woche so einen kleinen Praktikumstag bei mir als Selbstständigem. Vielleicht nehmen wir die einfach nächste Woche mal mit dazu zum Podcast.
Ja, wäre auch mal lustig, ja.
Gucken wir cool. mal.
Alles klar. Und an die lieben Zuhörer, vielen Dank fürs Anschauen bzw. Anhören. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ich mache es jetzt wie bei gemischtem Hack. Mein Name ist Philipp Anderer und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Marc Huyat.
In dem Sinne, ich bin quasi schon im Kopf in Norddeutschland, das können wir so sehr stehen gut. lassen, glaube ich.
Lieber, alles klar, bis dann. Tschüssi.
Ciao.